Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Roland Fink und für alle, die Roland Fink nicht kennen, darf ich ihn einfach mal näher vorstellen. Roland Fink ist Gründer und Geschäftsführer der Nice Shops Gruppe, die Online-Shops entwickelt und betreibt. Mittlerweile hat Nice Shop mehr als 120 Shop-Domains in über 14 europäischen Ländern. Die einzelnen Shops folgen dabei jeweils einer Nischenstrategie. Darüber werden wir dann auch noch sprechen. Sie bieten ein reichhaltiges Angebot von verschiedenen Produktsegmenten, von der Naturkosmetik über Nahrungsergänzungsmittel, über Swimmingpool-Zubehör bis hin zu E-Bikes. Ein zusätzliches Standbein, wenn ich das so richtig gelesen habe auch und recherchiert habe, sind die Serviceleistungen für fremde Unternehmen, sodass einfach diese Logistik, das Bestellwesen, alles auch mit übernommen wird. Nice Shops hat über 2 Millionen Artikel lagern, versendet über 17.000 Pakete pro Tag, hat weltweit über 4,4 Millionen Kunden in über 150 Ländern. Herzlich willkommen, Roland Fink.
Herzlich willkommen. Also so ein Intro hätte ich nicht besser machen können. Ausgezeichnet.
Stimmen die Zahlen überhaupt noch?
Interessant ist, dass es mittlerweile 350 Shop-Domains sind, also 350 Online-Shops. Sind etwa 40 Handelsmarken in 16 europäischen Ländern. Also es geht auch da kräftig voran zu den Kunden. Die Zahlen werden wir ein bisschen nach unten korrigieren. Die Kundenbase stimmt. Das sind tatsächlich 4,5 Millionen Kundenadressen, die wir bis jetzt da gesammelt haben. Aber natürlich für einen E-Commercer ist interessant, wie viele aktive Kunden man hat. Und da sind wir über 1 Million aktive Kunden zurzeit.
Gehen wir in der Zeit einfach mal ein bisschen zurück. Wann hat eigentlich alles begonnen?
Ja, begonnen haben wir, habe ich 2007, also eine Ewigkeit mittlerweile, als Hobby gestartet, beziehungsweise als Projekt des meinen Kunden. Ich habe damals einen Dienstleister in der Softwareentwicklung gehabt, eine Agentur. Ein Projekt, das meinen Kunden transparent machen sollte, wie E-Commerce funktioniert. Wie mache ich Kette? Wie funktioniert das mit den Zahlungen? Wie funktioniert Webshop? Job-Software, wie funktioniert Logistik. Dazu habe ich einfach ein Projekt gestartet, das hat Vitalabo geheißen, das gibt es auch heute noch. Das ist ein erfolgreicher Online-Shop von uns. Das war sozusagen der Gründer, der Startpunkt, beschäftigt sich mit Nahrungsergänzungsmitteln. Was habe ich mit Nahrungsergänzungsmitteln am Hut? Eigentlich gar nichts. Nahrungsergänzungsmittel deswegen, weil mein lieber Bruder ein Sportwissenschaftler ist und zu mir gesagt hat, du, Nahrungsergänzung ist eine gute Idee, das kommt. Und ein lieber Freund von mir, der Fadelfutter verkauft, hat mir gesagt, du, ich verkaufe das Vitamin C in der Landwirtschaft um 3 Euro ein Kilo und in der Apotheke kostet es 100. Da hat es was auf dem Markt. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir Nahrungsergänzungsmittel. Und das war gar keine blöde Idee, weil das relativ schnell gewachsen ist. Da habe begonnen im Keller von meiner Schwiegermama. Die hat sich auch gefreut, weil sie hat sich ihre Pension dadurch verdient, eigentlich noch keinen Pensionsanspruch gehabt und hat sozusagen die Pension damit verdient, ist mir heute noch sehr, sehr dankbar. Also und gute Beziehung zur Schwiegermama zu haben, ist immer eine gute Idee. Und dementsprechend hat es da im Keller begonnen auf 8 Quadratmetern mit einem Regal, einem Computer, wo man die Schwiegermama dann täglich angerufen hat und gefragt hat, wie das funktioniert, mit wo sie hindrucken muss und welche Packung sie machen muss. Und das führte dazu, dass sich die Software sehr schnell verbesserte und Schwiegermama fit wurde. Und das war der Grundstein für die Logistik. Die ist heute auch noch Schwiegermama fit. Also ein Design, ein UX, das man bedienen kann, das einfach durchzuführen ist und sicher einer der kleinen Bausteine, der kleinen vielen Bausteine für den Erfolg, den wir heute haben, dass wir die Logistik so gut im Griff haben.
Wann ist das zweite Produkt dazugekommen oder der zweite Shop?
2 Jahre später. Da war, das war dann Pferdefutter, Equus Vitalis hat es geheißen. Da war die Grundidee, weil das auch ein spannender Markt ist im Nahrungsergänzungsbereich, also Nahrungsergänzungsfutter für Pferde. Da haben wir eigene Marke gemacht, wo unglaublich hohe Margen dahinter waren. Also das waren 800-1000%. Unglaublich, was da an Geld zu verdienen ist. Nur eine eigene Marke machen ist dann doch nicht so einfach. Also so super war das dann doch nicht und habe doch weitere Marken in diesen Shop eingeführt, Fremdenmarken und mittlerweile auch einer der größten Anbieter für Ergänzungsfutter und Futtermittel in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann kam recht schnell die Naturkosmetik. Ein Zwischenspiel haben wir gehabt mit einem Erotik-Shop. Ja, das war Dover, hat das geheißen. Da waren wir nicht erfolgreich. Da kommt es immer, was ich schon gelernt habe in den letzten Jahren, dass du eins brauchst, damit du Produkte verkauft hast, brauchst eigentlich immer jemanden, der die Liebe hat. Ja? Und wenn die Liebe fehlt zu den Produkten, dann ist es wirklich schwer. Und tatsächlich war beim Erotik-Shop die Kompetenz, die gefehlt hat zu den Produkten, entscheidend für den Misserfolg dieses Projekts. Aber war eines meiner ersten Learnings. Und so sind immer wieder Shops dazukommen, aber dann halt auch mit Kompetenz. Also wirklich mit Menschen, die Liebe zu den Produkten gehabt haben. Da ist dann die Naturkosmetik entstanden. Dann ist relativ schnell Gartenzubehör entstanden, Blumen, Saatgut und so weiter, Vertical für Vertical.
Das waren jetzt einmal so die ersten drei, wie du es genannt hast, nicht? Also angefangen von Nahrungsergänzungsmittel über Pferdefutter, Naturkosmetik. Erzähl uns ein paar vielleicht so Nischen jetzt auf, wo ihr jetzt gerade drinnen seid, was vielleicht die wenigsten jetzt glauben oder wissen, dass man da im E-Commerce ein gutes Geld verdienen kann.
Naja, einer der erfolgreichsten Projekte der letzten Jahre ist sicher alles rund um 3D-Drucker. 3D-Drucker und Zubehör ist Marktführer mittlerweile in Europa und auf jeden Fall ein Treiber unseres Erfolgs. Sehr, sehr, sehr erfolgreich sind wir im Poolbereich, also mit diesen Aufstellpools für den Garten. Einer der größten Shops, jetzt aktuell der größte Shop bei uns in Deutschland und Österreich. Super spannend natürlich auch Themen rund um Samen, Saatgut. Wir probieren auch tatsächlich aus Brennholzversand in Schachteln. Wir sehen, wir haben einfach gemerkt, in gewissen Bereichen, wo man es vielleicht gar nicht so glaubt, so wie Blumenerde zum Beispiel, haben wir uns zum Marktführer entwickelt in Deutschland und Österreich. Und das hat aber eine gewisse Logik, wenn man darüber nachdenkt. Nämlich, dass das echt Sache ist in Berlin mit der U-Bahn vom Baumarkt nach Hamm. Ja, die Blumen sackeln. Und der Mensch oder wir alle werden immer bequemer. Ja, das heißt, wir brauchen Convenience. Und das merkt man immer stärker, dass auch in den Regionen dieser Bedarf zum Beispiel an schwereren Gütern mir nach Hause zustellen zu lassen, durchaus nicht zu unterschätzender ist. Also wir merken das zum Beispiel bei Salz fürs Pool, bei Sand für die Sandfilteranlagen, eben bei der Blumenerde. Das sind alles so Produkte, das ist irgendwie ungemiert, wenn du das holen musst. Ne? Und das ist schon ein Faktor, der die Branche sowieso treibt. Also Convenience treibt ja die Branche und wie macht man es noch viel besser? Und da sind einige Learnings schon entstanden, ja.
Aber wenn es genau darum geht, mit schweren Produkten, unhandlichen Produkten, da gibt es ja jetzt einige, die da kommen nicht und quasi Mineralwasser, Bier und das alles zustellen, Lebensmittel auch zustellen. Ist das etwas, wo ihr auch drüber nachdenkt oder sagt ihr, nein, das ist gar nicht so unser Bereich, da ist zu wenig Spanne vielleicht drinnen?
Also wir haben für uns, also unser Zugang, wir sind ja in dem, was wir tun, nicht unerfolgreich. Wir machen in diesem Jahr wahrscheinlich um die 150, 160 Millionen im E-Commerce. Damit sind wir kein kleiner Player mehr, aber natürlich noch immer in Europa Nullnummer auch nicht, aber super klein. Ja? Was wir aber sehen, ist, dass diese Strategie, die wir fahren, wo wir sagen, wir machen eine Nische und die machen wir gut, dass die tatsächlich funktioniert. Und dass die auf verschiedenen Verticals funktionieren. Deswegen klare Strategie, immer weitere Verticals zu eröffnen. Ja? Und wenn ich das 10.000 Mal mache, dann habe ich Amazon.
Wenn du jetzt sagst, 160 Millionen oder so im Jahr, oder wird sie heuer erreichen, nicht 160, 170, ist in Europa klein, aber in Österreich seid ihr, denke ich einmal, ganz vorn mit dabei, oder?
Ja, tatsächlich. Also in Österreich sind wir sicher einer der größten Player, sage ich jetzt mal, im E-Commerce mit dem Umsatz, macht uns auch stolz. Wir sind einer derer, die sozusagen tatsächlich Wertschöpfung wieder nach Österreich bringt. Und gerade in dem Umfeld, in dem E-Commerce-Umfeld, sind wir doch konfrontiert mit der Tatsache, dass die meisten Player in Deutschland sitzen.
Und österreichische Ableger haben, nicht? Und ja. Demzufolge Österreich eigentlich nur als weiteres Bundesland oft betrachtet wird, oder?
So ist es, ja. Kann Mehrwert schaffen, kann teilweise keine Arbeitsplätze schaffen, also keine direkten Arbeitsplätze. Und das macht schon ein bisschen, ja, das passt.
Gibt es eigentlich irgendwo, oder hat es mit Sicherheit gegeben, jetzt einmal irgendwie welche Anfragen von den Großen in Europa, die sagen, oh, da gibt es jemanden in der Steiermark, in Baldau, nähe Förtbach, der ist wirklich interessant, den wollen wir uns einverleiben. Wie oft ruft jemand an und sagt, ah, die hätten wir jetzt gern, die wollen wir gern schlucken.
Tatsächlich, seitdem wir einen neuen Gesellschafter mit der Müller Drogerie, einer der größten europäischen Handelskonzerne im Boot haben, sind diese Anrufe massiv zurückgegangen.
Verständlich.
Aber vorher tatsächlich so alle 2-3 Wochen. Ja.
Schon.
Ja, also es ist, deswegen habe ich mir auch irgendwie keine Sorge gemacht um das Unternehmen, weil es offensichtlich ausreichend Menschen gegeben hat, die empfunden haben, dass das anscheinend richtig ist, was wir da tun. Und insofern war ich da tiefenentspannt, sage ich jetzt einmal.
Du hast jetzt schon erwähnt, Müller Drogerie, nicht, eine der größten Handelsketten, ist bei dir beteiligt seit, ich glaube, ungefähr 2 Jahren. Wie ist es denn dazu gekommen?
Naja, das war der Geschäftsführer von der kleinen Zeitung, der Thomas Spahn, der hat mich angerufen und hat gefragt, ob der Erwin Müller bei uns vorbeikommen kann. Er hat sich das gerne mal ansehen, weil das E-Commerce-Ding, das taugt ihm eigentlich nicht so, aber er hätte mal gerne sich anschauen, wie das so funktioniert. Und dann war der Erwin Müller da, ist da durch die Hallen gegangen und hat gesagt, irgendwie gefällt mir das, kommt so mal zu mir nach Ulm und schaut euch unsere Logistik an. Und wir haben da damals, glaube ich, 5000 Quadratmeter Logistikfläche gehabt. Und in Ulm hat Müller, wenn es mich nicht täuscht, 160.000 Quadratmeter Logistikfläche. Der Erwin Müller hat uns dann durch die Logistik geführt. Und ein paar Monate später hat es die Frage gegeben, ob es uns nicht interessiert, intensiver zusammenzuarbeiten. Und so ist es entstanden.
So aus dem Grund heraus, weil Müller gesagt hat, okay, was ihr da könnt, können wir selber nicht und umgekehrt könnt ihr von uns eine ganze Menge vielleicht profitieren und lernen auch?
Genau so ist es. Also das war der Hintergrund, der Erwin Müller war sicher nicht überzeugt vom E-Commerce-Geschäft an und für sich, aber er hat gesehen, dass da Potenzial ist. Ja, der Erwin Müller ist ein unglaublich interessanter, spannender Unternehmer, der ein Milliarden-Imperium sozusagen aufgebaut hat, von der Picke, vom Friseurgeschäft weg, und hat da drin offensichtlich was Interessantes gesehen. Und genau das darin hat es jetzt da gemündet. Wir beraten, begleiten Müller E-Commerce in verschiedenen Themen. Ich darf die Geschäftsführung für Müller Online auch machen. Wir treiben jetzt da aktuell in Deutschland Müller im E-Commerce voran. Und auf der anderen Seite, für uns natürlich, gibt es viele Prozesse, die an so einem großen Handelskonzern geklärt sind. Also das ist vielleicht auch banale Dinge, wie Rechnungseingang in einer Dimension funktioniert, die praktisch nicht mehr manuell handelbar ist und solche Themen. Und da haben wir einfach gegenseitig profitieren wir massiv, und so einen starken Partner zu haben, ist natürlich was uns irrsinnig viel bringt. Und ein starker Partner heißt natürlich auch ein kapitalstarker Partner. Das ist natürlich für uns auch eine beruhigende Beruhigungspille, sage ich jetzt einmal. Weil du musst natürlich eins bedenken, wenn du ein Unternehmer bist, das so stark wächst wie wir, auch wenn wir profitabel sind. Also wir haben EBITs bei 4%, super. Handel, das passt alles. Also
da, mehr als Handel meistens, ja, bei dir sogar noch weniger.
Kriege Schulterklopfen, also wir machen das anscheinend nicht so blöd. Ja. Aber ein Wachstum jenseits von 30-40% jedes Jahr heißt natürlich auch, dass du investieren musst. Du musst, weil wir haben ja die Produkte hier auf Lager, das heißt, wir brauchen neue Hallen, wir brauchen Produkte, wir kaufen neue Produkte und diese Investitionen übersteigen natürlich das, was du an Gewinn erwirtschaftest. Das kriegst natürlich am Markt jetzt leicht, aber es ist ja nicht immer so. Ja, und insofern ist so ein Partner schon wichtig für uns auch.
Wenn ich mich richtig zurückerinnere, hast du auf einer meiner Veranstaltungen einmal erzählt, dass am Anfang die Banken, zu denen du gegangen bist, das Ganze nicht so wirklich verstanden haben, was du tust, oder? Und die sehr zurückhaltend waren, oder?
Ja, klar, ja. Ich meine, das ist auch in gewisser Weise verständlich. Wir sitzen da in Saaz, in Baldau, in der Südoststeiermark, betreiben E-Commerce. Ein Thema, das jetzt da vor 10 Jahren, was soll ich sagen, ich habe Termine gehabt, bei Banken, wo ich unser Businessmodell erklärt habe und der Gegenüber hat dann gesagt, ja, das Internet, das kommt jetzt dann. Weißt, das ist so, du denkst dir, ja, eh. Aber du weißt natürlich auch, dass nicht alle dein Businessmodell verstehen. Ja? Und das war schon eine Herausforderung, die richtigen Banker zu finden, die das auch verstanden haben, um was es geht. Ja? Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass wir die gefunden haben, ja, aber es war viel Arbeit. Also das war nicht leicht und es wäre natürlich einfacher gewesen, dieses Unternehmen nach Berlin, nach München oder nach Wien zu setzen, als nach Baldau.
Viele sagen ja, genau die Corona-Zeit hat den ganzen Online-Handel, den ganzen E-Commerce jetzt einmal so einen richtigen Schub gegeben. War mit Sicherheit bei euch auch so, oder?
Absolut. Also wir haben ja mit einem Wachstum gerechnet von 40-50%. Am Ende des Tages waren es über 80-90%. Das heißt, dementsprechend auch für uns ein Wachstumsboost, der aus unserer Sicht auf jeden Fall nachhaltig ist. Also wir haben jetzt im ersten Halbjahr 2021 wiederum, glaube ich, 70%iges Wachstum zum Vorjahr. Jetzt da in der Sommerzeit sind es noch immer, glaube ich, 30-40%. Traditionell ist das dritte Quartal unser schwächstes Quartal. Aber es ist schon beeindruckend, was da jetzt passiert ist. Ja.
Wir beide lesen offensichtlich auch die gleiche Zeitung, weil du vorher den Chefredakteur auch genannt hast, nicht? Also beziehungsweise den Geschäftsführer von einer kleinen Zeitung auch. Mhm. Aber die Zeitungen schreiben natürlich auch immer speziell jetzt einmal viel in der Situation, was das Thema Einkaufsstraßen und stationären Handel betrifft. Und genau jetzt, nicht gestern oder am Sonntag ist es in der Zeitung gestanden, in Graz sperrt ein sehr traditionelles Kaufhaus, nämlich der Brühl, zu mit Ende des Jahres. Wie siehst du eigentlich die Handelslandschaft? Wie sich die noch verändern wird jetzt? Vielleicht so eine nächsten, sagen wir nicht 10 Jahren oder 20 Jahren, ich glaube, das können wir schon gar nicht mehr voraussehen, sondern wie siehst du das so in den 3, 4, 5 Jahren, was sich da noch tun wird so?
Ja, ich sehe, dass die Shoppingcenter unter Druck kommen werden in den nächsten Jahren, immer mehr. Ich sehe das schon, dass das, was wir in den USA sehen, dass die Entwicklung, dass immer mehr Shoppingcenter leer stehen, nach Europa überschwappt oder nach Österreich überschwappt. Ich sehe, dass die Handelslandschaft sich komplett ändert. Also wir sind am Beginn. Das, was unsere Standesvertretung oder die Wirtschaftskammer seit Jahren betet, dass die Leute digitalisieren müssen, dass die Unternehmen digitalisieren müssen. Ja, aber wir sind erst am Anfang. Also ich sehe eine Entwicklung, wo wir jetzt einen Anteil an Onlinehandel haben von 15%, ich glaube am Gesamthandelsvolumen. Ich glaube, da ist erst bei 40-45% der Decke.
Wow.
Also ich glaube, da sieht man auch bei den Zahlen aus China oder aus UK, dass es auch in die Richtung geht. Was heißt das? Das heißt natürlich ein massiver Strukturwandel im Handel. Das heißt es einfach. Das heißt aber auch, dass ich innovativ bleiben muss in dem Bereich oder innovativ sein werden muss, sage ich mal. Das beschreibt sich eher, was vielfach das Thema ist, sage ich jetzt einmal, im stationären Handel. Und das ist einfach jetzt da, das ist nicht mehr aufzuhalten. Es geht nämlich für die Menschen um Convenience. Es geht um gemütlich einkaufen. Und es gibt viele, viele Produkte, das ist nicht Glas einzukaufen. Ja, es ist nicht Glas, jede Woche mein Milch und mein Brot und mein Mineral nach Hause zu schleppen. Das ist nicht Glas. Ich will das eigentlich nicht. Ich will, dass das irgendwer tut für mich. Und das sehe ich noch massiv auf uns zukommen. das ist nicht aufzuhalten. Es ist auch nicht aufzuhalten, indem große Konzerne wie jetzt die Rossmann-Gruppe in Deutschland sagen, wir brauchen Steuern auf den Onlinehandel. Ist vielleicht eine nette Idee, dass ich dann die Innenstädte fördere. Die Wahrheit ist, wenn ich einen Zug besteuert hätte, wie er gekommen ist, wäre das auch nicht Fortschrittsdenken gewesen, damit ich die Pferdekutsche da halt. Ja? Ich meine, es ist einfach so, dass das Leben sich ändert, dass die Gesellschaft sich ändert und damit müssen wir arbeiten. Ja? Damit, da müssen wir positiven Impact schaffen. Und das ist, wenn der Onlinehandel die bessere Alternative zum stationären Handel ist, dann ist das fairer Wettbewerb.
Welche Branchen siehst du jetzt einmal speziell, ich sage mal, gefährdet oder welche haben aus deiner Sicht noch gute Chancen? Ist es so die exklusive Boutique jetzt einmal, die du sagst, okay, die wird es auch in vielen Jahren noch geben, aber einfach jemand, der jetzt nur Standardware anbietet, den vielleicht weniger. Wie siehst du das?
Das ist ganz interessant. Ich glaube, das kann man gar nicht so über den Kamm scheren, weil wir immer wieder auch stationäre Projekte geben. Sehen, die unglaublich funktionieren, wo keiner gedacht hat, dass das funktioniert. Also das gibt es ja auch heute noch. Ja? Es gibt auch auf der Fläche noch viel Innovation und viele Möglichkeiten. Wir müssen nur aufpassen. Also wir müssen aufpassen, was wir wollen. Und da ist als Gesellschaft, als Politik, Raumplanung, da sind viele Themen, die da reinspielen. Ein Szenario, das ich mittlerweile für sehr wahrscheinlich halt, aber nicht fürs Beste ist, dass es nur mehr Flagship-Stores gibt, großer Marken. Warum diese Entwicklung? Ja. Wenn ich mir anschaue, Adidas, Nike, die Sportgeschäften, die war nicht einmal mehr Game, weil sie sich selber verkaufen wollen. Und dann Store für Store in den Städten eröffnen, als Ausstellungsfläche, gar nicht mehr so als Verkaufsfläche, sondern als Ausstellungsfläche und Erlebniswelten schaffen, dann sehe ich das schon als Entwicklung, die auf uns zukommt, für immer mehr Marken. Und das ist ja eine logische Konsequenz, dass die Industrie ihre Kunden selber erreichen will. Sie wollen keine Zwischenhändler. Die Industrie will eigentlich keine Nice-Shops, die da verkauft. Das wüsste ich ja eigentlich gar nicht. Ja? Und das ist sicher für uns auch die Herausforderung, die längerfristige Herausforderung. Für uns, aber für den Handel allgemein. Wenn die Industrie immer stärker auf den Kunden zugeht und immer den Kunden besser serviciert, als der Handel das machen kann, warum auch immer, entweder weil er nicht innovativ ist oder weil er es nicht sieht, dann muss man einfach sagen, dann ist das eine spannende Entwicklung, die wir da vor uns sehen. Und das könnte durchaus ein Szenario sein.
Ich weiß es von Graz und von eurer Naturkosmetik, da gibt es ein stationäres Geschäft auch. Gibt es das nur in Graz oder auch in anderen Städten?
Das gibt es jetzt nur in Graz. Es gibt für Graz in der Naturkosmetik ein Geschäft und es gibt für Graz im E-Bike, für Giro einen Store. Das bauen wir auch aus. Ja, wir lernen da viel. Wir lernen da viel auf der Fläche. Wir glauben, dass das Potenzial hat und wir probieren da verschiedenste Dinge aus. Also das wird weitergehen.
Ist das mit dem Rad jetzt auch so gedacht, dass das vielleicht ein Flagship-Store wird? Weil da kommen natürlich Leute her, die jetzt, ich weiß nicht, 50 Kilometer entfernt wohnen, dort anschauen, was sich das Rad dann nach Hause schicken lassen. Wie ist da das Konzept gedacht?
Genau so. Entweder ich kann das Rad direkt dort abholen, ich kann das Rad servicieren, ich kann das Rad ausprobieren. Und das auszurollen auf mehrere europäische Städte ist durchaus als Thema.
Wie hat sich eigentlich Corona das Alter eurer Kunden geändert jetzt? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil man denkt, es ist doch so, nicht, dass früher würde man meinen, nicht, kaufen online eher jüngere Leute ein, aber jetzt gab es ja lange Zeit nicht die Möglichkeit. Hat sich in der Altersstruktur eurer Kunden einiges geändert oder war es sowieso schon so bei Gartenerde? Gut, da ist sowieso die Zielgruppe schon einmal ein bisschen älter oder so etwas.
Na, tatsächlich hat sich da ein bisschen ein Shift ergeben zu einer älteren Zielgruppe, aber auch zu einer kaufkräftigeren Zielgruppe, muss man auch sagen. Also es ist hat sich ein bisschen verschoben. Offensichtlich haben viel mehr Menschen gelernt, mit dem Internet umzugehen, auch im höheren Alter, was einen positiven Impact hat auf Warenkörbe bei uns. Also diese Durchschnittswarenkörbe ist auch ein relevanter Faktor für ein E-Commerce-Unternehmen, dass der steigt sozusagen, weil diese Kunden einfach kaufkräftiger sind als jüngeres.
Gehen wir vielleicht noch ein bisschen rein in irgendeiner Sparte, einfach nur mal, um das exemplarisch einmal ein bisschen näher kennenzulernen. Ich glaube, bleiben wir einfach mal bei der Naturkosmetik. Das gibt es jetzt in wie vielen Ländern?
Das gibt es praktisch in 15 europäischen Märkten.
Das heißt klarerweise den Shop immer in jeder Sprache.
Es gibt den Shop in jeder Sprache, es gibt den Shop, das wird auch von Native Speakern serviciert. Meistens hat der Shop auch eine Bank in dem Land und der Kunde in Italien zum Beispiel, der merkt jetzt nicht, dass er in Steiermark oder in Saaz einkauft. Für den ist das ein italienischer Webshop. Es kommt der italienische Zusteller am nächsten Tag in Rom. Also das ist gar nicht mehr so fassbar, dass das aus der Steiermark kommt in der Geschwindigkeit. Und insofern, dass viele regionale Shops, Slowenien, Ungarn, Polen und so weiter, wo die Kunden das Gefühl haben, im jeweiligen Land zu kaufen, obwohl sie hier in der Steiermark einkaufen.
Versandt wird aber ausschließlich aus der Zentrale hier in Saaz.
Genau, versandt wird nicht mehr ausschließlich. Es gibt mittlerweile einen Logistikstandort in Ulm, Deutschland. Das Hauptgeschäft oder die Hauptpaketmengen werden aber nach wie vor da gemacht. Und da wird täglich fahren wir kurz nach Mittag in die europäischen Destinationen. Das heißt, wir fahren täglich nach Palmanova, das bei Udine in Italien, und liefern dort um 17, 18 Uhr ein. Das Paket wird über Nacht in Italien verteilt, sodass es in Rom am nächsten Tag zugestellt wird. Detto in Ljubljana, Slowenien, Budapest, Ungarn, Berlin, Deutschland, Tschechien mittlerweile, glaube ich, auch. Schweiz am Anfang hinten aufgrund der Verzollung, aber es geht tatsächlich sehr, sehr rasch.
Also alles, was ungefähr bis mittags bestellt wird, wird am nächsten Tag geliefert.
Genau.
Und das egal wo in Italien, als Beispiel jetzt.
Genau, ja. Ja. Gehen tut das praktisch dann in Teilen Frankreichs, weil es einfach zu weit ist. Nicht mehr gehen tut das in Nordeuropa, aber in fünf Destinationen geht es nicht tatsächlich von einem Standort. Ja.
Du sagst, der Shop-Betreuer jetzt einmal ist ein Native Speaker. Wie viele Nationen sind bei euch jetzt einmal tätig hier?
Ich glaube mittlerweile 22 oder so. Ja. Aber je nachdem, wie groß der Shop ist, sind die Teams auch schon entsprechend groß. Also die sind so ein wichtiger Markt. Insofern sind schon relativ viele Italiener da im Haus. Und macht natürlich auch viel Spaß, so ein internationales Arbeitsumfeld zu haben, muss man auch sagen. Also das ist auch spannend zu sehen, wie Polen mit Italienern zusammenkrochen und so. Also es hat seinen Spaß.
Ich glaube, zwar sehr emotional starke also Nationen, würde ich jetzt mal meinen. Also ich glaube schon, dass das Spaß miteinander macht. Das heißt aber auch, das Online-Marketing und das alles passiert hier auch für Italien, für Polen. Du hast für alles eigene Teams jetzt einmal, die das entsprechend in den Ländern machen.
Genau, wir sind da sehr performanceorientiert. Das heißt, es gibt ein Team mit mittlerweile 5 Kolleginnen und Kollegen, die das ganze Performance-Marketing abwickeln. Das Performance-Marketing ist im engeren Sinne ist das AdWords, Facebook, Insta, die Preisvergleiche. Die werden dort gesteuert und sind tatsächlich zentralisiert für alle 350 Online-Shops. Was aber aus der Internationalisierung kommt, ist zum Beispiel, dass die Leute durchaus auf Facebook posten können und dann wird im Performance-Marketing geschaut, wie performt dieser Eintrag und wenn uns was auffällt, dass das gut funktioniert, dann wird es sozusagen noch einmal gepusht und so weiter. Also da gibt es verschiedene prozessuale Zugänge dazu, wie wir auch in den Ländern regionales Marketing betreiben können.
Du hast jetzt erwähnt, Facebook, Instagram und so. Seid ihr dann auch, ich sage mal, auf Kanälen unterwegs wie TikTok jetzt oder auf Kanälen dann oder beziehungsweise habt ihr auch Verträge mit Influencern oder so etwas? Testet ihr da relativ viel oder seid ihr da mal ein bisschen zurückhaltend am Anfang immer?
Ja, gerade am Anfang gilt es, solche Kanäle wie TikTok zu nutzen, weil am Anfang bedeutet auch, dass sie am Anfang noch günstig sind. Ja, und eine relativ spannende Zielgruppe möglicherweise zu erreichen sind. Deswegen sind wir schon, gerade was neue Kanäle betrifft, schon immer am Drucker. Jetzt würde ich sagen, dass die Budgets völlig überschaubar sind, ja, im Vergleich jetzt da zu Google oder Facebook. Aber dass du dir das anschauen musst und dass du da dranbleiben musst, was da passiert, das ist auf jeden Fall notwendig. Influencer, natürlich gibt es das auch, es hängt immer stark vom Shop an. Kategorisieren Shops in verschiedene Bereiche, es sind jetzt 3. Bei uns heißt es entweder, es ist ein Performance-Shop. Was heißt das? Das heißt, er ist praktisch preisgetrieben. Ja, preisgetrieben oder performancegetrieben im Sinne von, ich brauche dem Kunden nur das Produkt finden lassen. das muss ich unterstützen. Ja, also das sind Performance-Shops. Dann gibt es Category-Shops. Category heißt, da ist zum Beispiel nicht bekannt eine Marke, ja, sondern da ist eine Produktkategorie, ein Produktname bekannt. Den bewirbe ich natürlich anders als jetzt eine bekannte Handelsmarke, ja, weil da muss ich generischer. Und dann gibt es die Brand-Shops. Brand-Shop, was ist das? Da muss ich Marken machen, Marken bauen. Das ist zum Beispiel bei Giro, bei so einem E-Bike der Fall. Da ist der Marketingzugang wieder ganz anderer.
Würdest du sagen, ihr seid in Österreich eine der Unternehmen, die die höchsten Rechnungen an Google überweisen und Facebook oder so?
Würde wohl stimmen.
Denke ich auch einmal nur so rein. Von dem, wenn ich mir denke, wenn ich so unterwegs bin in E-Commerce.
Ja, also sicher so, dass wir, wenn wir unsere Marketing-Spendings belaufen, sie monatlich bei 700.000 Euro. Und natürlich geht da ein Gutteil an Facebook und Google. Damit werden wir wohl einer der größten Spender in Österreich sein, ja.
Jetzt habe ich gerade erst wieder gelesen, ich glaube gerade erst heute wieder in der Pressemitteilung, dass ihr ein Unternehmen übernommen habt und vor einigen Tagen auch ist auch ein Unternehmen übernommen worden, ein Shop denn auch. Mhm. Kauft ihr jetzt auch einiges zu? Wie ist momentan die Entwicklung oder wohin geht der Weg jetzt gerade mal?
Wir kaufen schon immer wieder zu und machen neue Kooperationen. Genau wie in diesem Fall, in den beiden letzten Fällen geht es um Startup-Produkte, einerseits mit Shopee, wo wir einfach viel Potenzial sehen. Die haben ein tolles Unternehmen gebaut und wo wir aber wirklich unterstützen können. Wir können jetzt unterstützen mit Logistik und Software und Marketing, wo es natürlich wirklich ein großer Aufwand ist, das neu zu bauen. Ja, und beim zweiten Unternehmen, da geht es um professionelle Haarkosmetik, ist einfach eine interessante Nische, wo wir sehen, da gibt es viel Potenzial, es gibt durchaus gewisse Überschneidungen und das macht auch Sinn. Also wir haben jetzt nicht absichtlich die Schlagzahl erhöht. Ich meine, die Schlagzahl erhöht sich dadurch, dass wir halt bekannter werden und immer mehr Anfragen auch diesbezüglich bekommen, aber es ist jetzt da nicht, sage ich jetzt mal, strategisch absichtlich. Wir machen es schon immer.
Gibt es jetzt Produkte, weil du hast gesagt schon vorhin, Erotik-Shop, das hat jetzt einmal nicht funktioniert. Gibt es generell Produkte, wo du lieber die Finger davon lässt, wo du sagst, na, das sehe ich in den nächsten paar Jahren überhaupt nicht, dass wir da aktiv werden?
Ich sage mal, es gibt jetzt nicht eine große Leidenschaft, Bücher zu verkaufen zum Beispiel. Es gibt keine große Leidenschaft, Mode zu verkaufen. Ja, also da muss es schon ziemlich viel passen. Ja, obwohl wir auch uns gerade an einem Modelabel beteiligt haben. Also so ist es nicht. Also deswegen sage ich, das ist eine weiche Absage, aber weiß ja nie, was da kommt. Wir sind wahrscheinlich nicht so gut, Elektronikprodukte zu verkaufen. Ja, das ist ein Markt, da geht es nur um Preis und um Tagespreise und so. Da müssen die Systeme anders ausgesteuert werden. Ja, das ist einfach, das kennen wir nicht so gut. Ja, oder wir können nicht so gut Mode wieder aufbügeln in der also das sind einfach Prozesse dessen. Aber ich würde da mal sagen, sag niemals nie.
Jetzt liest man ja immer wieder, nicht, oder sagt, speziell im Bereich von Mode oder Schuhen oder sonst etwas, gibt es hohe Retourenquoten. Ja. Wie ist es eigentlich bei euren Shops? Ich kann mir vorstellen, bei manchen Shops jetzt, wenn ich Blumenerde werde ich nicht zurückschicken oder so etwas. Nicht? Also Fahrrad wahrscheinlich auch eher nein. Ja. Wie sind so Retourenquoten? Wo sind sie höher, wo sind sie niedriger?
Das ist ganz unterschiedlich. Also, durchschnittlich ist die Retourenquote jetzt, glaube ich, bei 2,7%. Bei einem guten Prozentpunkt oder ein bisschen mehr als 1 Prozentpunkt dem geschuldet ist, dass in Osteuropa eine sehr beliebte Zahlungsform Nachname ist. Und da kommt es jetzt tatsächlich natürlich auch vor, dass das Produkt dann zugestellt wird und der Kunde hat das Geld nicht. Ja, dann kommt es zurück. Also das würde ich nicht als unbedingt als Retour bezeichnen, wo es in die Quote reinfällt. Aber wo man schon was von Retouren errät, ist in dem technischen Bereich. Also tatsächlich ist es schon so, dass wir zum Beispiel bei technischen Geräten eine höhere Retourenquote haben als bei der Zahnpasta. Warum? Weil einfach bei gewissen Produktkategorien hast du eine natürliche Ausfallsquote. Das klingt jetzt blöd, aber tatsächlich ist es so, dass manche elektronischen Geräte nur 95% von denen zu funktionieren. Ja, das ist einfach so, das ist gut aus der Produktion zu aussehen. Und das ist anscheinend natürlich auch ein Prozessthema beim Hersteller, aber das ist manchmal nicht vermeidbar.
Wer ist für dich eigentlich jetzt, sag ich mal, der größte Mitbewerber oder der größte Konkurrent? Wie siehst du das eigentlich so rundherum? Wer sagst du ist eigentlich dein größter Mitbewerber?
Wir schauen auf der Mitbewerberseite nur auf Amazon. Sollen interessieren uns von allen, aber auf der Seite schauen wir nur auf Amazon. Warum Amazon? Wir haben natürlich großteils deckungsgleiches Portfolio. Und wenn ich mir jetzt da Naturkosmetik anschaue und in die Kategorie bei Amazon reinschaue, dann geht es für uns darum, stärker, tiefer in der Kategorie zu sein, das bessere Kundenerlebnis zu bieten, mehr Produkte zu bieten und damit mehr Umsatz zu machen als Amazon.
Du hast das vorher schon gesagt, es gibt immer wieder welche, die anrufen oder die Produkte angetragen werden oder sonst etwas. Gibt es irgendwo etwas, wo du sagst, da weine ich jetzt eine Träne nach, dass ich damals vielleicht nicht zugegriffen habe?
Na, fällt mir jetzt nichts ein, aber das ist ja...
Oder wo du sagst, die Idee hätte ich auch gern gehabt oder so etwas, das...
Viele Ideen hätte ich gern gehabt, aber anscheinend bin ich da zu schlicht, dass ich ein Unternehmen gründe, das sofort abfährt. Das habe ich leider nicht geschafft. Da hat es ja viele gegeben. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben immer arbeiten müssen. Wir müssen heute noch arbeiten. Also ich kann keine super Gründerstory kann ich leider nicht erzählen. Wir haben für unsere Themen müssen wir heute und haben immer noch gearbeitet. Ich habe noch keinen Shop gelauncht, der sofort funktioniert hat.
Aber wenn du jetzt auf das Ganze so raufschaust, der macht so jetzt 160 bis 170 Millionen Euro Umsatz. Einer der größten Unternehmer in Europa kommt einfach auf euch zu, nicht? Nämlich der Herr Müller, und sagt, okay, was ihr da macht, ist ein Wahnsinn. Ich will daran beteiligt sein, ich will davon auch lernen. Wie fühlt man sich da eigentlich persönlich, wenn man das trotzdem binnen, ich sag mal, trotzdem weniger Jahre so etwas aufgebaut hat?
Also, das sind immer kurzfristige Hochgefühle und dann ist eigentlich schon das Nächste. Ja, es ist so, wie man sich vorstellt, die erste Million, die war schon cool, die zehnte war auch cool, die hundertste war auch cool, aber jedes Mal ging es dann Zähne, bei der ersten Zähne zu machen, bei der zehnten ging es darum, 100 zu machen, jetzt geht es darum, die Milliarde zu machen. Das ist wahrscheinlich Unternehmer sein, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat was damit zu tun, also was zu schaffen und dann das Nächste.
Was ist eigentlich dein persönlicher Antrieb? Nicht? Weil jetzt könnte man sich das vorstellen, okay, wenn jetzt schon jemand so beteiligt ist wie Müller bei dir, dann könntest du ja sagen, okay, ich lehne mich zurück, ich verkaufe alles nicht und mach mal ein schönes Leben. Willst du offensichtlich nicht, weil das nächste Ziel die Milliarde ist. Was ist eigentlich dein persönlicher Antrieb?
Der persönliche Antrieb ist einen Impact in der Gesellschaft zu machen. Einen positiven Impact in der Gesellschaft zu machen kannst du nur, wenn du eine Größe hast. Also wir wachsen und können damit viel bewegen. Wir schaffen wirklich gute Arbeitsplätze. Das wird uns nachgesagt. Wir sind jetzt das Zeit, haben wir gehört, einer der familienfreundlichsten Arbeitgeber in Österreich. Das macht stolz und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist eine Riesenmotivation. Also 500 Arbeitsplätze zu schaffen, wo sie mehr als 90% wahrscheinlich wirklich wohlfühlen, das ist richtig was Cooles. Cool ist auch, klimaneutral zu arbeiten. Cool ist, Projekte in Bangladesch zu unterstützen, indem man Wasserwiederaufbereitung macht. Das sind Dinge, die kannst du nur, wenn du Größe hast. Die kannst du nur machen, wenn du einfach prozessuale Unternehmen schaffst. Das funktioniert. Ja, und wenn du das dann noch multiplizierst und dann noch mehr bewegen kannst, das ist doch richtig cool.
Wenn man jetzt zugeht bei dir beim Haupteingang, dann ist links, gibt es einen Beachvolleyballplatz, es gibt einen Swimmingpool dort, es gibt Lounges dort, es ist richtig lässig alles miteinander, alles für die Mitarbeiter, damit sie sich hier auch wohlfühlen. Wie ist dein Zugang zu den Mitarbeitern? Vielleicht kannst du uns das in ein paar Worten oder Sätzen beschreiben. Warum machst du das?
Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir damit konfrontiert sind, dass wir uns von einem, das ist eh schon länger so, aber wir bewegen uns einfach von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Damit müssen wir uns abfinden. Die Arbeitnehmerinnen suchen sich die Arbeitgeberinnen aus. Das ist einfach jetzt so. Und wenn ich das so annehme und das sehe, dann muss ich ja was bieten. Das ist einfach eine logische Konsequenz. Und was wir halt auch gesehen haben, ist, dass das, was zusätzlich passiert, je mehr wir investiert haben in die Menschen hier, desto geringer ist die Fluktuation. Desto einfacher tun wir uns, neue Leute zu finden. Desto weniger Hiring-Kosten haben wir. Und das ist, da rechnet sich jeder Cent. Und für mich persönlich war es relativ einfach. Ich habe immer einfach Menschen gesucht, die meinen Job besser kennen als ich. Dann hat das gepasst.
Gibt es irgendwas, was du sagst, okay, das ist mein persönliches Erfolgsgeheimnis oder was andere vielleicht sagen, das ist das Erfolgsgeheimnis um Roland?
Wüsste ich jetzt nicht. Ich sage immer, weil es ja immer Arbeit war, es sind offensichtlich doch tausend Dinge. Ja? Und halt dann ein bisschen mehr richtiger zu machen als die anderen. Das ist das Thema. Aber leider bin ich nicht auf diesen einzigen Punkt gewesen. Vielleicht eins, was ich schon spannend finde, wenn ich mich extern hinstelle, dass du ein E-Commerce-Unternehmen baust, das per se nicht so einfach ist. Also es ist nicht so einfach, ein profitables E-Commerce-Unternehmen zu bauen. Und dann hast du aber eine Kultur, eine Unternehmenskultur, die sehr offen ist, das sehr kollegial ist, wo viele, viele Menschen Entscheidungen treffen. Offensichtlich hat das schon was damit zu tun.
Weil du gesagt hast, nicht, also viel für die Mitarbeiter zu tun, nicht, und es ist leichter wegen der Fluktuation, nicht, das weniger weggehen. Wie leicht ist es im Moment, gute Mitarbeiter zu finden?
Ja, für uns ist es tatsächlich nicht schwierig. Fast in allen Bereichen, ich meine, zugegebenermaßen in der IT tun wir uns jetzt da nicht so leicht, aber in ein paar Monaten haben wir ja noch jede Stelle besetzt. Ja? In der Logistik gibt es Wartelisten. Also wir sind echt gut aufgestellt. Ja? Und das ist natürlich, wenn man rund um uns hört oder wenn man die Nachrichten hört, dann passt das nicht in unser Bild. Ja? Mhm. Also wir haben nicht wirklich ein Problem. Mhm. Und brauchen wirklich viel Leute. Also wir haben, ich glaube, allein in den ersten Halbjahr über 100 Leute angestellt.
Mhm. Aber es ist natürlich auch so, nicht, ihr müsst ja nicht in ein Bild von anderen, nicht, sondern ja. Ihr habt ja euer eigenes Bild geschaffen. Nicht, und ja. Demzufolge zieht ihr einfach dann Leute an, die in euer Bild passen, klarerweise, oder?
Offensichtlich.
Ja, ja. Also es gibt eine gewisse Sogwirkung, wenn man so sagen will.
Ja, muss schon sein, ja.
Ja, finde ich schon ganz toll, nicht, dass es so funktioniert auch. Mhm. Weil viele andere einfach klagen, nicht, dass sie schwer gute Mitarbeiter finden.
Genau.
Ja. Kommen wir noch ein bisschen zum persönlichen Roland Fink auch. Also jetzt haben wir einiges oder ganz, ganz vieles über das Unternehmen gehört. Aber ein bisschen noch persönlich auch. Was kaufst du denn persönlich eigentlich online ein?
Sehr viel, aber auch auf der Fläche. Also ich bin nicht ein kompletter Onliner, aber ich kaufe gern online, ich gehe gern ins Geschäft. Also ich bin, würde ich sagen, ein ganzer der Durchschnittsbürger in dem Bereich. Keine groben Richtungen. Natürlich kaufe ich gern bei mir selber und das ist für dich super spannend, was wir schon alles haben. Das ist selber nicht da. Ich tue inzwischen immer öfter vorher schauen, ob es das Produkt bei mir wohl nicht gibt, bevor ich irgendwo einkaufen gehe.
Was sind eigentlich deine drei häufig genutzten Apps am Handy?
Naja, das ist jetzt einfach und fad, aber das ist Gmail, der Kalender und WhatsApp. Ja, aber ich hab auch dann lebenswichtige Apps wie Netflix und Disney und dann brauche ich unbedingt meine Gardena-App und meine Automower-App,
okay,
und meine Hue-App, damit das Licht brennt. Aber das sind so die Apps, die ich selber nutze.
Wenn du so ein kleines Bewegchen verspürst, bist du der Dr. Google konsultiert oder gehst eher zum Hausarzt?
Na, Dr. Google ist nicht so meins, weil da wird man gleich tot dann. Das mag ich nicht. Weil du, wenn du Dr. Google konsultiert, dann hast du ja alle Krankheiten gleich auf einmal.
Das ist richtig, ja.
Das ist nicht mal so mein
Leben. Sehmen du da so.
Ja, ja.
Du wirst von mir 10.000 Euro kriegen und müsstest das entweder in Lufthansa investieren oder in Airbnb. Mhm. Wo würdest du investieren?
Airbnb.
Also eher New Economy, wenn man so sagen will.
Ja, es ist ja, als Lufthansa ist jetzt gemein, oder? Ich meine, Lufthansa ist jetzt da schon zach. Ich meine jetzt, ja, vielleicht müssen wir einen Aktienkurs anschauen. Ich habe den Kurs jetzt da nicht verfolgt. Ja? Kommt drauf an, wie der Niedertz die liegen.
Also ich habe Lufthansa-Aktien Anfang des Jahres gekauft, weil ich natürlich gedacht habe, sie werden steigen. Im Moment sind sie, glaube ich, so circa 8 oder 9% hinter dem Jahresanfang. Mhm. Natürlich letztes Jahr stark gefallen, ist ganz klar. Aber ich habe gehofft auf einen Aufschwung, nicht? Aber ja, war leider nicht ganz so. Nicht? Also im Gegenzug habe ich aber auch mir gedacht, okay, E-Commerce und alles, was damit zusammenhängt, das ist auch ein bisschen was, kauft Tencent, nicht? Also was von den Chinesen. Ja, das sind 25% hinten gegenüber Jahresanfang. Nicht? Also man kann sich auch täuschen.
Sicher, aber grundsätzlich die Idee in E-Commerce zu investieren wäre, glaube ich, nicht so blöd gewesen. Man hätte es breiter streuen müssen. Es gibt dann, wenn man die größten Player anschaut, da wären wir schon gut dabei gewesen, glaube ich.
Ja, wobei, gestehen wir es nicht, bei Netflix, die dümpeln so dahin irgendwie. Nicht? Mhm. Also das habe ich, das ich jetzt so beobachtet habe auch, nicht? Die habe ich auf Beobachten, habe ich nicht gekauft, aber die, da gibt es keine große Veränderung seit Anfang des Jahres. Also das ist eher gleich geblieben.
Ja.
Du hast vorher gesagt, du würdest nicht unbedingt Bücher verkaufen, da verspürst du keinen großen Reiz. Aber liest du eher Bücher in klassischer Form oder Kindle oder bist du eher bei Hörbüchern zu Hause?
Tatsächlich bin ich aufgrund Convenience eher auf Kindle in letzter Zeit. Aber ich habe noch ein paar Bücher, die ich immer wieder lese. Das ist dann klassisch, sage ich jetzt einmal.
Welches Buch ist da dabei, was du immer wieder liest?
Ich finde es so lustig und das brauche ich alle Jahr einmal. Also das ist der Tante Emmas Laden. Das ist ein Wirtschaftsbuch, wo es um Lagerstand und Drehung und um Erfolgsgeschichten vom Walmart und so geht.
Ah, okay.
Ja, das ist ganz, ganz lustig. Ich werde verglichen mit so einer indischen Verkäuferin, wie die umgeht, einfach im Handelsbusiness mit Walmart. Und da habe ich, das war für mich so spannend. Das Klopapier bei Walmart dreht sich, glaube ich, dreimal am Tag teilweise in den Filialen. Das ist ja unvorstellbar. Und aus der Prozesssicht fand ich das so spannend. Und nachdem wir im letzten Jahr, glaube ich, im April, weiß nicht, haben wir irrsinnig viele Pools verkauft, ich glaube, 5 Millionen Euro und hatten einen Lagerstand von 150.000 Euro im Schnitt. Und da fand ich total lustig, dass das eigentlich eine Drehung wie bei Walmart Klopapier ist, bei Pools.
Ich habe mir schon nebenher jetzt den Titel notiert, das Buch wäre lesen, also auf jeden Fall. Also, gehe gleich morgen in die Buchhandlung und unterstütze einfach auch mal wieder die klassische Buchhandlung. Eine Frage noch zum Abschluss, was gehört für dich dringend digitalisiert? Mein Beispiel ist immer der Führerschein beispielsweise. Nicht? Wir haben es immer noch nie geschafft, einen Führerschein aufs Handy zu kriegen. Was gehört für dich dringend digitalisiert, wo du denkst, das kann doch nicht sein, dass wir da noch keine Lösung haben?
Boah, das gibt's so, da gibt es so viele Lösungen, kann ich jetzt da... Was ist da es gibt da für mich kein gutes Beispiel, weil du schon bei so vielen Dingen noch immer spürst, dass das nicht passt. Ja? Das Problem in der Digitalisierung ist, dass wir unsere Erwartungshaltung ist bei den Großen. Ja? Also unsere Erwartungshaltung ist, wenn wir Amazon zum Beispiel nutzen, dass das überall so funktioniert wie bei Amazon. Wenn wir heute eine Digitalbank nutzen, dann erwarten wir, dass alle Banken so funktionieren, so einfach. Ja? Nur das tut's halt nicht. Deswegen kann man sich so viel ärgern, aber ich sehe so viel, was ich eigentlich nicht tun will. So wie, was ich, Strom ablesen, Fahrtenbuch eintragen, irgendwelche Formulare ausfüllen. Es gibt noch so viel zu tun, in allen Bereichen. Aber ich kann dir jetzt da kein konkretes Beispiel nehmen, weil ich bin aber auch, muss ich zugeben, ich bin so genügsam oft. Ja? Also ich quäle mich teilweise durch Internetseiten, stundenlang, um dann die Erkenntnis zu haben, das kann das alles nicht sein. Aber es gibt so unterschiedliche Blicke. Vor 3 Wochen habe ich mir gedacht, wie so eine, bei einer Hotelreservierung, die ich schon so mühsam angefangen habe, da rufe ich jetzt gleich an, weil das ist jetzt einfach steppert. Und dann bin ich in so ein elektronisches Anrufsystem eingefallen, wo ich nach 10 Minuten noch immer nicht dort war, wo ich will. Also das ist teilweise, du musst da wirklich am Kopf greifen, was gemacht wird und was da verbrauchen wird, auch in der Digitalisierung. Ja. Und nicht an die... Und ich verstehe das nicht, weil wenn ein normaler Mensch dort hinschaut, der muss das ja sehen, dass das ein kompletter Unfug ist, was die teilweise aufführen. Aber gut.
Manche Unternehmen machen es dann richtig schwer, Kunde zu werden.
Ja.
Ja, ist nach wie vor so. Lieber Roland, herzlichen Dank für die Zeit. Das war ein ganz tolles Interview, ganz tolle Antworten. Herzlichen Dank noch einmal.
Bitte gerne, hat mich gefreut und viel Spaß beim Hören.
Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns wieder. Bis demnächst. Ciao.